Heute Morgen gegen 11.30 Uhr stürzte ein Einwohner beim Ausästen eines Baumes, der gefällt werden sollte, aus etwa 10 Meter Höhe ab. Der Tod trat auf dem Weg ins Krankenhaus ein. So stand es in der Zeitung von Bad Segeberg. Diesen Stamm mit einer Astgabel, von dem ein Mensch gestürzt war, wählte der Holzbildhauer Otto Flath für die Gestalt dessen, der für uns starb. Schon waren die Jünger in 12 andere Stämme gehauen und saßen auf dem Schemeln um den Tisch zum Abendmahl. Johannes, Petrus, Jakobus, Matthäus und die anderen, auch Judas. Und nun sollte auch noch die zentrale Gestalt Jesus geschaffen werden. Aus dem einen Ast sollte der Kopf Christi geschnitten werden, so dass er sich mit Blick und Neigung dem Lieblingsjünger Johannes zuwende. Als aber das Zuhauen begann, erwies sich, dass der Ast morsch und hohl war. Verwundert und überwältigt stand der Bildhauer vor der Tatsache, dass sich Christus also nach der anderen Seite neigen, sich somit dem Judas zuwenden musste. Und er lernte dabei, dass gerade dies das Evangelium ist, dass die Liebe Christi zuerst und ganz besonders dem Verlorenen gilt. Das ist übrigens eine wahre Geschichte, die von Friedrich Laubscher aufgeschrieben worden ist. Und diese Geschichte führt uns eigentlich ganz dicht heran an unseren Text, den wir uns nun anschauen wollen. Kommt. Nee. Ich glaube 62 ist das. Gut. Ich lese den Text einmal vor. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie so oft in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, hier in einem der Evangelien, handelt Jesus für uns völlig irrational. Gerade noch hat er laut darüber geklagt, dass ihn keiner richtig ernst nimmt in den Städten seiner Heimat, dass sich gerade diese Orte, die von ihm die Heilsbotschaft gehört haben, durch ihre Ignoranz selbst das Urteil sprechen und damit verloren gehen. Da fängt er plötzlich an, sich richtig zu freuen. Ja, wir haben richtig gehört. Zu der Zeit fängt Jesus an. Er preist seinen Vater dafür, dass das so ist? Wie jetzt? Ist Jesus etwa schadenfroh? Nein, sicher nicht. Sein Schmerz, der in den vorangegangenen Wehrufen über die Orte und Städte da war, der war wirklich echt. Aber wie kommt Jesus denn nun dazu, dafür noch den Vater zu preisen, dass er es so gemacht hat? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Jesus hier keineswegs im engsten Jüngerkreis ist. Ganz offensichtlich hat er zu diesem Zeitpunkt eine große Menschenmenge um sich. Wir müssen also davon ausgehen, dass er mit diesem Gebet auch den Menschen, zu denen er spricht, etwas sagen will. Und diese Menschen sind Juden. Die haben riesige Ehrfurcht vor ihrem Gott. Ja, man könnte sogar meinen, es sei Angst, denn sie dürfen noch nicht einmal den Namen Gottes, Jahwe, aussprechen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, erinnert mich irgendwie an Harry Potter. Furcht und Respekt bilden quasi eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen und ihrem Gott. Und da kommt Jesus und sagt nicht nur, Jahwe, ich preise dich, sondern Vater, ich preise dich. Also noch bevor Jesus den Lobpreis abschickt, zeigt er seinen Zuhörern, mein Gott, unser Gott ist kein unnahbarer, ferner, angsteinflößender Gott. Nein, er ist uns nah wie ein Vater. Selbst wenn seine Zuhörer das vielleicht nicht gleich auf sich bezogen haben, so wurde doch deutlich, Jesus hat dieses inniges Verhältnis. Wie anders ist also seine Beziehung zu dem Gott der Juden? Trotzdem ist diese Anrede Jesu an Gott nicht etwa respektlos. Er stellt sofort klar, mit wem wir es trotz der vertrauten Anrede Vater wirklich zu tun haben, nämlich mit dem Herrn des Himmels und der Erde. Herr ist hier durchaus als Herrscher zu verstehen. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, es geht nicht nur um den Planeten Erde und um die 20 Kilometer Luftraum darüber. Erde bezeichnet das gesamte Leben auf der Erde, alle Menschen, alle Länder, alle Beziehungen zwischen Menschen und Völkern, sogar allen Lebewesen und die gesamte Umwelt. Und mit Himmel ist in der Bibel die unsichtbare Welt gemeint. Gottes Reich mit den Wohnungen, die Jesus uns bereitet, dem großen himmlischen Saal, wo er, der Gott und König, sitzt und herrscht und Gericht halten wird. Kurz, Jesus richtet seinen Lobpreis an den absoluten Höchsten, der über alles herrscht, ja, der dies alles sogar geschaffen hat. Lobpreis? Was ist das eigentlich? Ja, um genau zu sein, kommt dieses Wort in der Bibel nicht ein einziges Mal vor. Es gibt das Lob Gottes und das Preisen seiner herrlichen Taten. Hier finden wir also das Preisen, also das Hervorheben Gottes Handeln. Gott hat einen Plan und den verwirklicht er durch sein Handeln. Aber gerade dieses Handeln wirkt oft für uns so unverständlich. Klar, wir kennen ja auch Gottes Plan nicht. Seine Gedanken sind so viel höher als unsere und er hat stets das Ganze im Blick. Uns fehlt oft schon im Kleinen der Überblick. Jesus stellt sich nun vor seine Zuhörer hin und preist Gott dafür, dass er die Menschen in den umliegenden Dörfern und Städten unfähig gemacht hat, Jesus als Gottes Sohn zu erkennen und anzuerkennen, was diesen ja das ewige Leben beschert hätte. Das ist doch wirklich widersinnig. Jesus ist doch gerade auf die Erde zu uns Menschen gekommen, um zu retten und zur Seligkeit zu führen. Wie kann er denn seinen Vater nun ernsthaft dafür preisen, dass dieser genau das verhindert hat? Nein, so ist es wirklich nicht. Jesus preist seinen Vater für die Weisheit, die hinter diesem Geschehen steckt. Denn der Vater hat nicht einfach die Herzen der Menschen verstockt, sondern er hat bewirkt, dass diejenigen, die Gott mit dem Verstand fassen wollen, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, mit ihrer Art der Weisheit Gott nicht wirklich erfassen können. Man kann Gott nicht erforschen, wie man ein unbekanntes Land oder unbekannte Zusammenhänge aus den Naturwissenschaften erforscht. Man muss Gott mit dem Herzen erfassen. Und das können, nach dem Willen Gottes, am besten die Menschen, die nicht so viel wissen und auch nicht mit Arroganz vorbelastet sind, wie die angeblich so weisen Männer jener Zeit. Ja, wenn man Gott erforschen könnte, wie es die Klerikalen jener Zeit versucht haben, dann würde man Gott auch beherrschen können, wie man ein Experiment beherrscht, nachdem man die Zusammenhänge von Reaktionen herausgefunden hat. Gott wäre sozusagen reproduzierbar, beherrschbar, verfügbar. Aber Gott ist die Liebe und Gott ist Geist. Der weht, wo er will und ist nicht greifbar. Darum preist Jesus den Vater, dass er sich über die Herzen der einfachen Leute offenbart. Herzen, die sich nicht überheben. Herzen, die dankbar auf ihn blicken. So wie der Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, ich bin es nicht wert, ich bin ein Sünder. Gott, erbarme dich über mich. Im Gegensatz zu den Pharisäer, dazu die Pharisäer. Der Pharisäer, der sagt, ich habe alles richtig gemacht, ich habe alle Gesetze beachtet. Jetzt habe ich einen Anspruch auf Gottes Zuwendung. Nein, hat er nicht. Jesus nennt hier die Klerikalen die Weisen und das einfache Volk die Unmündigen. Einerseits erkennt Jesus die Bemühungen der Klerikalen an und bestätigt, dass sie Weisheit angesammelt haben. Es ist keine Anklage darin, wenn er Gott preist, dass er die Gotteserkenntnis auf diesem Wege den Weisen verwehrt. Und andererseits bedeutet das Wort Unmündige, also eigentlich Kinder, die noch nicht erwachsen sind, auch keine Herabwürdigung. Vielmehr gleicht Gott dieses Defizit quasi aus, indem er den Schwachen und Unwissenden etwas gibt, was er den Weisen vorenthält. Nun können sich beide Gruppen quasi auf Augenhöhe begegnen. Allerdings klingt das immer noch ungerecht, wenn eine Gruppe etwas bekommt, was der anderen vorenthalten bleibt. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Weiser ohne weiteres die Möglichkeit hat, nicht auf seine Weisheit zu trauen, sondern auf sein Herz zu hören. Einer, der Weisheit nicht hat, kann aber nicht einfach mal so eben bei den Weisen mitreden. Deshalb bevorzugt Gott hier die, denen es an Weisheit mangelt. Aber was meint Jesus eigentlich, wenn er davon redet, dass der Vater dies den Weisen verborgen und den Unmündigen offenbart hat? Erinnern wir uns an die kleine Geschichte über den Holzbildhauer Otto Flath. Jesus wird in dem Kunstwerk nicht seinen Lieblingsjünger anschauen, sondern Judas, der ihn verrät. Jesus kümmert sich um das Verlorene. Er geht zu den Sündern. Er hat die Menschen im Blick, die aus irgendeinem Grunde fern von Gott leben. Das gilt natürlich zuerst bei den Juden, seinem Volk. Er beruft sich einen Zöllner. Er kümmert sich um eine Hure. Er fragt nicht nach der Frömmigkeit eines Menschen, bevor er diesen heilt oder gar von den Toten auferweckt. Jesus weiß, keiner der Menschen ist völlig ohne Sünde. Jeder braucht die Vergebung und Zuwendung Gottes. Aber ich denke, Jesus hatte viel mehr im Blick, als er den Vater für dieses preist. Dadurch, dass das auserwählte Volk ihn ablehnt, kann Gott die Nicht-Auserwählten, nämlich uns, mit Vergebung und Gnade beschenken, sodass wir auf Augenhöhe mit den Juden kommen. Die sind und bleiben sein Augapfel, dessen dürfen wir gewiss sein. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen, sagt Jesus. Hätte ich das auch so gesagt? Nein, wahrscheinlich hätte ich gesagt, das hast du gut gemacht. Oder das gefällt mir, dass du das so geregelt hast. Wo ist der Unterschied? In meiner Aussage bewerte ich das Handeln Gottes. Jesus hingegen unterwirft sich dem Handeln Gottes. Ja, Vater. Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Vater hat etwas angefordert und man mault, muss das jetzt sein? Oder warum ich? Kann nicht mein Bruder? Ein Ja, Vater bedeutet die vollkommene Annahme und Handeln nach dem Willen des Vaters. Jesus bringt damit zum Ausdruck, dass er den Willen des Vaters lebt. An anderer Stelle geht er ja sogar noch weiter und sagt zu seinen Jüngern, ich und der Vater sind eins. Es ist die völlige Unterwerfung unter den Willen Gottes. Es ist, als ob Gott selbst handelt. Und das nicht nur im Guten. Wir wissen ja von Karfreitag her, dass Jesus ebenso das Leid gelebt hat, ja sogar die Verlassenheit vom Vater, die er am Kreuz annimmt. Das tun wir Menschen leider nicht. Und das nicht erst seit gestern, bereits seit Adam. Nein, Vater, hat Adam gesagt, und verweist auf die Schlange, die ja wohl offensichtlich dann eine größere Autorität war als Gottes Stimme. Wenn Jesus hier also das Einssein mit dem Willen des Vaters lebt, dann knüpft er da an, wo die Trennung von Gott, also die Sünde, begann. Adam sagt Nein und bringt die Sünde in die Welt. Jesus sagt Ja und schafft dann einen schweren Gang dann in einem schweren Gang ans Kreuz die Sünde wieder aus dieser Welt. Ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, er ebnet den Weg zur Vergebung, denn Gottes Menschen sind noch weit davon entfernt, sich mit einem klaren Ja, so wie Jesus, zum Vater zu bekennen. Aber wir sind auf einem guten Weg, wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Jesus betet das vor einem Publikum. Er weiß, dass es so ist und muss nicht zuerst zu seinem Vater beten. Aber seine Zuhörer haben das noch nicht richtig begriffen. Und darum betet Jesus jetzt hier öffentlich. Um unseretwillen. Wir sollen Vertrauen zum Vater fassen uns in seine Nähe begeben, so wie Jesus eins werden mit dem Willen des Vaters. Vertrauen, das ist hier genau das Stichwort. Willy Kramp schreibt einmal: Als junger Mann träumte ich einen Traum, den ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde. Ich ging auf einer mir fremden Straße durch dichten Nebel. Eine Stimme sagte: Strecke deine Hand aus. Ich streckte die Hände aus und mir wurden Dinge hineingetan, so schön, dass ich es nicht beschreiben kann. Ich schritt weiter durch den Nebel und immer aufs Neue griff ich ins Nichts und immer wurden mir die Hände wundersam gefüllt. Ich nahm, was mir geschenkt wurde, ohne Begehren, aber in dem Glück eines sich steigernden Gefühls überirdischer Freude. Niemals in meinem Leben war ich so belebt von der Gewissheit, dem Wunderbaren entgegenzugehen. Damals begann ich zu ahnen, was es heißt, Gott zu vertrauen. Das Vertrauen ist dem Glauben verschwistert. Der Glaube ist Gabe des Heiligen Geistes. Im Vertrauen jedoch kann man sich üben. Ja, zum Vertrauen kann man sich entschließen, wenn man von der Offenbarung überhaupt einmal berührt worden ist. Wer weiß, dass am Ende aller Wege der Vater auf uns wartet, tritt beherzt auf die Masken des Schreckens zu. Soweit Willy Kramp. Ich finde, dies ist ein schönes Bild für unsere Beziehung zum Vater. Wir gehen durch das Leben und erkennen doch oft die Zusammenhänge nicht. Es ist wie im Nebel. Aber wenn wir die Hände vertrauensvoll dem Vater entgegenstrecken, den wir ja nicht sehen können, werden uns auf wunderbare Weise die Hände gefüllt. Jesus bereitet uns den Weg, wenn er dieses Ja, Vater spricht. Wir können ihm folgen und ebenfalls Ja zum Vater und dessen Willen sagen. Es ist Nachfolge. Und in Jesus haben wir sogar etwas Sichtbares, an das wir uns halten können. Jesus sagt seinen Zuhörern und damit auch uns: Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Wenn Jesus als Baby ganz als Mensch zur Welt gekommen ist, so ist er doch nun ausgestattet mit aller Vollmacht Gottes. Jesus ist nun auch ganz Gott. Was bedeutet das? Jesus hat die Vollmacht bekommen, Sünden zu vergeben. Das kann nur Gott selbst. Und damit wird schon klar: Ich und der Vater sind eins, erklärt uns Jesus. So ganz nebenbei hat er dann auch die Vollmacht bekommen, böse Geister auszutreiben, Kranke zu heilen, ja sogar Tote aufzuwecken. Auch die Natur ist ihm untertan. Er kann einen Feigenbaum verfluchen und es wäre sogar möglich, dass Berge bewegt werden. Für uns sind die Naturgesetze unausweichlich. Aber Jesus ist der Herr. Und diese Macht hört sicher nicht an unserem begrenzten Horizont auf. Ihm gehört die ganze Welt, denn der Vater hat sie geschaffen und hat alles dem Sohn übergeben. Das zu erkennen und anzuerkennen ist die große Herausforderung des Glaubens. Und da kommen wir wieder auf den Satz Jesu, dass der Vater dies den Unmündigen offenbart, also denen, die auf ihr Herz hören und nicht auf den Verstand, wie es die Weisen taten. Also soll man sich hineinhören, auf die Erkenntnis warten? Stille werden und hören ist ja erstmal nicht verkehrt. Aber die Erkenntnis kommt nicht aus uns, sondern Gott ist es, der die Erkenntnis schenkt. Nicht auf irgendeine mysteriöse Art und Weise, sondern ganz einfach durch Jesus. Wenn wir auf ihn hören, hören wir den Vater und erkennen so den göttlichen Willen. Vater und Sohn sind so innig miteinander verbunden, dass sie eins sind. Der Vater kennt den Sohn und der Sohn den Vater. Das ist eine wunderbare Einheit. Aber Gott will auch uns mit ins Boot holen. Er reicht uns die Hand in dem Satz: Der Sohn erkennt den Vater und der, dem er es der Sohn offenbaren will. Wir haben also eine Chance, trotz Adam. Der Sohn hat die Möglichkeit, uns den Vater zu zeigen. Und will er das denn auch? Der Vater hat es ja schließlich in den Willen des Sohnes gelegt. Der könnte ja nur auch sagen: Nö, was habe ich mit euch zu schaffen? Ihr wollt ja sowieso nicht tun, was des Vaters Wille ist. Halt! Erinnern wir uns an das bisher schon Gesagte. Ja, Vater, dein Wille geschehe. Jesus will, was der Vater will. Und der will, dass seine Menschen gerettet werden. Alle. Und so können wir wirklich aufatmen, wenn wir im nächsten Satz hören, was Jesus dazu sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er will, dass wir kommen. Er streckt uns die Hände entgegen und wir erkennen in diesen ausgestreckten Armen die Arme des Vaters, der seinen verlorenen Sohn wieder in die Arme schließen will. Kommt her! Machen wir uns an dieser Stelle einmal klar, dass wir sündige Menschen sind. Gott ist heilig, so heilig, dass es im Tempel drei Bereiche gab. Den äußeren Vorhof, wo das Volk sich aufhielt, den inneren Bereich, der durch die Priester verwaltet wurde, und das Allerheiligste, zu dem nur der oberste Priester einmal im Jahr Zutritt hatte. Und der musste etliche Reinigungsrituale durchlaufen, bevor er auch nur annähernd sich in der Bundeslade nähern durfte, die ja eigentlich auch nur ein Zeichen für Gottes Gegenwart war. Und hier ist Jesus, dem der Vater alles übergeben hat, ja, der nun Gott selbst ist. Und der sagt zu uns, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Das heißt, er will uns aufbauen und beschenken. Er will für uns sorgen, uns beschützen. Er will uns in die Lage versetzen, mit neuer Kraft unser Leben zu meistern. Das haben die Wohlhabenden und Weisen in der Gesellschaft offensichtlich nicht nötig. Sie sind sehr skeptisch solchen Worten gegenüber. Das deckt sich doch überhaupt nicht mit dem, was in den Lehrbüchern steht. Gott ist heilig, dem kann man sich nicht so einfach nähern. Wenn Jesus das behauptet, muss er wohl falsch liegen, meinen sie. Aber die mühselig durchs Leben kriechen und die schwere Last der Armut eines kargen Lebens erdulden müssen, die Schulden haben, weil zum Beispiel die Ernte nicht gereicht hat, den Lebensunterhalt sich zu sichern und andere Schicksalsschläge sie aus der Bahn geworfen haben, aber genau die sich im Großen und Kleinen versündigt haben, die sollen nun kommen und das Wort von der Vergebung hören. Jesus ist der Weg. Jesus bietet die Möglichkeit, das Leben vor Gott in Ordnung zu bekommen. Für die Zuhörer damals, aber genauso für uns heute, die wir jetzt gerade diese Botschaft hören. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass Jesus unser Leben nicht in Ordnung bringen könnte. Haben wir doch gerade eben davon gehört, dass der Vater, der Schöpfer dieser Welt, alles dem Sohn übergeben hat. Alles. Und es gibt nichts, womit Jesus nicht fertig werden könnte. Einzig das Vertrauen zu ihm, das ist der Glaube an ihn, wird bewirken, dass unsere in den Nebel ausgestreckten Hände auf wundersame Weise mit Erkenntnis, Liebe und Vertrauen gefüllt werden. Also unvergänglichen mit Wert für die Ewigkeit. Nun könnte Jesus hier enden und die so hinzugewonnenen Jünger würden ihm folgen. Aber der Text ist, aus gutem Grund, hier noch nicht zu Ende. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus seinen Zuhörern. Es ist also nicht nur die Einladung des Sohnes zu ihm und damit zum Himmelreich zu kommen, man muss da auch etwas annehmen. Und wir ahnen es schon, es ist nicht die dicke Belohnung für gute Verdienste. Wir sollen uns von Jesus ein Joch auflegen lassen. Ein Joch, das ist ein Holzteil, welches man heute kaum noch kennt. Es wird um den Hals von zwei Zugtieren gelegt. Es ist genau dafür gebaut. Es verbindet einerseits die Tiere, andererseits verteilt es aber auch die zu ziehende Last. Die Last wird nun nicht mehr von den Vorderbeinen oder dem Hals gezogen, sondern das Gewicht verteilt sich auf die Schultern. So können die Tiere, ohne sich selbst zu verletzen, viel mehr ziehen, als es ohne so ein Joch ginge. Das Joch bedeutet aber auch Arbeit. Die Zugtiere ziehen damit einen Pflug. Der die Erde aufbricht und für den Samen vorbereitet. Mit Hilfe von Zugbändern kann der Pflugführer die Tiere genau in der Spur halten. Wenn Jesus hier also davon spricht, dass wir uns ein Joch auferlegen lassen sollen, dann heißt das, dass wir mitarbeiten sollen. In der Regel zu zweit, gemeinsam unter der Last stehen. Und Jesus lenkt. Das klingt zunächst einmal so, als ob wir vom Regen in die Traufe gekommen wären. Die Juden standen früher unter dem Gesetz und wurden von vielen Vorschriften gegeißelt. Das Gesetz fordert und kennt in der Auslegung keine Gnade. Jesus aber bietet das Joch an. Er fordert nicht. Er möchte, dass wir Menschen gewinnen und deren harte Herzen aufbrechen, wie der Pflug die Erdkrume. Und dann kann Jesus das Wort Gottes da hineinsehen, wie der Seemann das Getreide ausbringt, was dann nach einiger Zeit reichlich Frucht bringt. So ist diese Aufforderung Jesu nicht als Zwang zu verstehen, sondern als Bitte. Er möchte, dass wir etwas für ihn tun. Aber er rüstet uns auch dazu aus. Das Joch erleichtert die Arbeit und so spricht Jesus auch davon, dass sein Joch sanft ist und die Last, die er uns auflegt, leicht ist. Wie soll das dann nun in der Praxis gehen? Jesus sagt uns, dass wir von ihm lernen sollen. Man lernt, indem man genau aufpasst, was der Lehrer sagt und tut. Man wird perfekt, wenn man es genauso hinbekommt, wie der Lehrer es vormacht. Und Jesus sagt uns, seht, ich bin sanftmütig, also seid ihr bitte ebenfalls sanftmütig. Ich bin von Herzen demütig, also seid ihr bitte ebenfalls demütig. Demütig, da steckt das alte Wort dienen drin, dienmütig. Ja, dienen heißt nicht herrschen. Dienen heißt, sich dem Willen des Vaters unterzuordnen und seinen Plan zu verwirklichen. Und das ist gut so, weil nur der Vater den Überblick hat und weiß, wann was dran ist und gemacht werden muss, um das Gesamtwerk, die Rettung seiner Menschen, zu bewirken. Ist man dann sanftmütig, also mitfühlend und einfühlsam und demütig, also tut den Willen des Vaters, dann bekommt man einen inneren Frieden, wie er nur von Gott kommen kann. Durch die tatsächliche Erfüllung des Lebenssinns wird man innerlich ruhig. Jeder Durst nach weltlicher Befriedigung erlischt und man kann in sich selbst ruhen. Ich bin leider nicht so. Ich schätze mal, das wird auch keiner von Ihnen hier behaupten, dass er dies erreicht hätte. Aber gerade das sagt uns Jesus in diesem Bibelabschnitt. Ihr habt es nicht. Also lernt von mir, schaut auf mich, tut mir nach, öffnet euch für die Erkenntnis, die von mir kommt. Er hat alles vom Vater übergeben bekommen und gibt es weiter an seine Jünger. Das zu bekommen, das ist unsere große Chance. Das macht uns zu echten Nachfolgern und führt uns zum ewigen Leben. Amen.